Der Heilige Geist hat es so jetzt während der Anbetungszeit irgendwie zu mir gesprochen, und als dann diese Schriftstellen auch gelesen wurden, die mir vorher so durch den Kopf gingen, denke ich, dass das gut ist, dass wir darüber sprechen. Wir waren ja gestern zum Dienst unterwegs, Christian und ich, wir waren in einem Kloster. Tja. In der Nähe von Wernigerode, und haben uns dort getroffen mit einer Leitung einer Baptistengemeinde aus Magdeburg, und wir hatten eine wirklich gute Zeit. Gestern beim drüber sprechen, wie Jesus seine Gemeinde baut, bin ich neu mit Freude erfüllt worden über die Schönheit des Wortes Gottes. Das ist großartig. Ja, insofern bin ich nicht vorbereitet, und ich denke, ihr müsst mir dann ein bisschen helfen, bestimmte Bibelstellen zu finden. Ich möchte gerne darüber sprechen, wie wir umgehen sollen mit Sünde in unserem Leben. Und was sagt die Bibel dazu? Und ich will auch ein bisschen darüber sprechen, wie der Feind Sünde gegen uns selber verwendet und uns damit in Gefangenschaft halten will. Ich habe mal vor 2-3 Jahren einen langen Artikel gelesen über eine Mega-Gemeinde in der USA. Also da kommen Tausende zum Gottesdienst. Man hat dort ein riesiges Gebäude. Wenn dort die Kollekte eingesammelt wird, ist es so, dass da ein Geldtransportunternehmen vorfährt und von diesem Geldtransportunternehmen mit solchen gepanzerten LKWs die Leute mit Pistole an der Seite durch die Reihen gehen und das Geld einsammeln. Und dass eine sonntägliche Kollekte schon mal 1 Million Dollar sein kann. Und da war noch eine Menge mehr geschrieben, das lasse ich jetzt mal weg. Ein Satz ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Wie gesagt, es war ein Artikel aus einem Magazin von einem Journalist geschrieben, der nicht gläubig ist. Und der hat dort diesen Pastor interviewt, was denn das Rezept oder der Schlüssel ist, so eine riesige, tolle Gemeinde zu haben. Und dieser Satz hat sich bei mir eingegraben. Der Pastor sagte da sinngemäß, dass er erkannt hat, dass es nicht gut ist, über unangenehme Dinge zu sprechen. Weil die Menschen haben ohnehin im Alltag eine Menge Druck und Schwierigkeiten zu bewältigen. Und die wollen einfach nicht sonntags auch noch Sachen hören müssen, die unangenehm sind. Und dass er bestimmte Wörter, zum Beispiel das Wort Sünde, in seinen Predigten nicht mehr verwendet. Im Korintherbrief sagt Paulus, das lese ich uns nur mal kurz vor, das ist 2. Korinther 11, ich fürchte aber, dass vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christi gegenüber abgewandt und verdorben wird, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Das ist ein Beispiel, was ich jetzt erzählt habe. Man kann also einen anderen Jesus predigen. Und das hat dann nichts mehr mit dem Jesus aus der Bibel zu tun. Deshalb glaube ich, das ganze Gegenteil ist der Fall. Wir müssen das Wort Sünde in den Mund nehmen und wir müssen uns mit Sünde in unserem Leben auseinandersetzen. Weil Gottes heiliger Plan das ganz zentral behandelt und Gott vor Zeiten Lösungen für uns geschaffen hat, unsere Erlösung. Und deshalb hat sich das mir so eingegraben, was es für furchtbare Entwicklungen nehmen kann, wenn man sich vom geschriebenen Wort entfernt. Und man der Meinung ist, wenn wir solche unangenehmen Wörter nicht mehr verwenden, das wird den Menschen gut tun. Und der scheinbare Beweis für diese Strategie ist, dass halt sehr, sehr viele tausend Menschen zu einer Versammlung kommen. Ich möchte eine Stelle lesen aus Hebräer. Die ist uns sehr vertraut, Hebräer 3, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken, und Gesinnungen des Herzens. Und wir haben eine Passage in den Evangelien, wo Jesus darüber spricht, dass er niemand richtet und dass der Vater niemand richtet und dass das Wort der Richter ist. Und wir wissen aus dem gesamten Kontext der Schrift, dass der Herr Jesus wiederkommt und dass das finale große Gericht stattfinden wird. Und wir als Kinder Gottes, als seine Nachfolger, wir haben die Wahl, lassen wir jetzt das Wort unser Richter sein, oder wenn wir das versäumen, dann wird am Ende eben Gericht gehalten. Und das Wort Gottes hat also unter anderem diese Funktion, ein Richter unserer Gedanken, unserer Gesinnung zu sein. Durch das Wort Gottes kommt Licht in unser Leben und wir sind überhaupt erst in der Lage wahrzunehmen, was Sünde ist. Aus dem Römerbrief geht es auch hervor, dass das Gesetz diese Funktion hat, zu definieren, das ist richtig und das ist verkehrt. Also hier steht es, das Wort ist lebendig und es wirkt. Und je mehr und je länger wir uns dem Wort aussetzen, umso mehr wird auch Licht in unser Leben hineinkommen in bestimmte Bereiche und damit wird uns auch auffallen, was sind Dinge, die nicht dem Wort entsprechen, wo brauche ich Reinigung, wo brauche ich Veränderung. Das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also neben vielen anderen Wirkungsweisen des Wortes ist das eine wichtige, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen und dass das Wort diese Art von Arbeit in uns verrichtet, indem uns anhand des Wortes deutlich wird, das sind Dinge in meinem Leben, die dem Herrn nicht gefallen. Dann wollen wir schauen in den Jakobusbrief. Da hatte ich vor einiger Zeit ja ausführlicher mal drüber gelehrt, dass Versuchungen auf uns zukommen. Das ist Jakobus 1,14. Ein jeder aber wird versucht. Das heißt, wir alle leben in diesem Spannungsfeld, dass wir versucht werden. Und der bloße Umstand oder die Tatsache, dass Versuchungen an uns herankommen, das bedeutet nichts. Das bedeutet nicht, dass wir in einer besonderen Weise schlecht oder verkehrt wären. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern, dass hier dieser wichtige Abfolge stattfindet. Es beginnt mit einer Versuchung und dass du versucht wirst, das beweist lediglich, dass du noch lebst. Niemand soll sich verdammt oder schlecht fühlen, wenn er versucht wird. Auch Jesus wurde versucht. Auch Jesus hat das erlebt und durchlitten, dass der Teufel an ihn herantrat und ihn versuchte. Und in der Regel, haben wir hier gerade gelesen, kommt der Teufel über Begierden und möchte uns darüber fortziehen oder fortlocken. Dann ist die zweite Phase. Und schon alleine, dass uns dieser Vorgang bewusst ist, wird uns sehr helfen, dass die Begierde oder die Versuchung empfangen muss, nämlich unser Ja. Wenn wir erlöste Kinder Gottes sind, wenn unser Leben Jesus gehört, leben wir nicht mehr unter der Macht der Sünde. Dafür ist Jesus gestorben. Wir haben vorhin Schriftstellen Anbetungszeit gehört. Jesus hat die Macht der Sünde besiegt. Deshalb sind wir jetzt frei, zur Versuchung auch Nein zu sagen. Und in diesem Vers haben wir gesehen, die Begierde oder die Versuchung muss etwas empfangen, nämlich unsere Zustimmung. Erst dann wird das Ganze Sünde. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, einfaches Ding. Wenn uns das bewusst ist, würde uns das schon sehr helfen. Wir als Kinder Gottes, wir sind frei, sündigen zu müssen. Das unterscheidet uns von Menschen, die nicht erlöst sind. Menschen, die nicht erlöst sind, leben unter der Macht der Sünde und sie können nicht anders als sündigen. Wir sind von dieser Macht befreit und wir haben die Kraft durch Jesus zur Versuchung oder Begierde auch Nein zu sagen. Genauso wie wir Ja sagen können, können wir auch Nein sagen. Sagen wir Ja, wird die Begierde Sünde. Und das letzte oder die weitere Phase, die folgt, ist der Tod. Das lesen wir hier in diesem Vers. Wenn die Sünde vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das bedeutet jetzt nicht in jedem Falle, dass wir schlagartig tot umfallen, aber das bedeutet, dass Sünde Konsequenzen bringt in unser Leben. Und das bringt sie auch in unser Leben, wenn wir erlöste Kinder Gottes sind. Die Sünde hat Konsequenzen. Und der Tod, der hier gemeint ist, ist nicht unbedingt der physische Tod, sondern ein voranschleichender geistlicher Tod. Das ist das in ganz kurzen Worten erklärt, was abläuft. Der Teufel ist derjenige, der uns versucht, genau wie er Jesus versucht hat. Er kam zu Jesus und wollte ihn aufs Glatteis ziehen. Und er war so clever, dass er Jesus Dinge angeboten hat, nämlich die ganzen Reiche der Welt zu herrschen, die ohnehin Gott ihm versprochen hatte. Und Jesus hat richtig reagiert, sonst wären wir für immer verloren, und begegnete der Versuchung mit dem geschriebenen Wort und hat Nein gesagt. Jesus sagte Nein. Wenn uns dieser Vorgang bewusster und klarer ist, ist es uns schon viel leichter zu widerstehen. Die Versuchung kommt und dass wir versucht werden, dafür müssen wir uns nicht schlecht fühlen. Das ist das, was der Teufel mit jedem tut, der aufrichtig Jesus nachfolgt. Aber bevor es zur Sünde wird, muss die Begierde etwas empfangen, nämlich unsere Zustimmung. Und wenn sie die nicht empfängt, dann wird sie auch nicht zur Sünde. Wie gehen wir nun um mit Sünde, wenn wir Ja gesagt haben? Und dieser Vers ist vorhin auch gelesen worden. Wie gehen wir mit Sünde um? Wie gehen wir damit um, wenn uns das bewusst wird, wenn uns das deutlich wird, das war verkehrt, hier tue ich Dinge oder hier denke ich Dinge, hier handle ich in einer Art und Weise, die dem Herrn nicht gefällt, die Sünde ist und die sich in meinem Leben verheerend auswirken wird. Das ist vorhin gelesen worden, 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist eine ganz, ganz wichtige Schriftstelle. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ganz viele Verheißungen aus dem Wort sind nach dem Prinzip aufgebaut, wenn, dann. Das haben wir von unserem Logikprofessor Derek Prinz gelernt. Wir können nicht das Dann für uns in Anspruch nehmen, wenn wir das Wenn nicht bereit sind zu tun. Viele Verheißungen, wenn, dann. Das ist eine davon, wenn wir unsere Sünden bekennen. Was ist dann? Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also, wie gehen wir mit Sünde um in unserem Leben? Wir sollen Sünde bekennen. Und in der praktischen Anwendung ist es je klarer oder eindeutiger, umso besser, Sünde beim Namen nennen. Wir müssen unsere Sünde beim Namen nennen. Das habe ich manchmal so erfahren, auch in seelsorgerlichen Gesprächen, dass an Punkte kommt und es darum geht, okay, das war Schuld, ja, komm, wir gehen zu Gott, bekenne das als Schuld vor dem Herrn. Und dann ist es manchmal so, wenn viel Religiosität auch da ist, ja Herr, hab Dank, dass du mich liebst und dass auch immer Gnade ist Und du weißt ja auch, wie schwierig das war. Sünde bekennen braucht all diese großen Vorreden nicht, sondern Beispiel, wir haben gestohlen. So ein schönes Ding, was wir mal in Russland erlebt haben, wo Hartwig und ich unterwegs waren. Da lehrte der Hartwig über ein ähnliches Thema und brachte als Beispiel, dass es Diebstahl ist, wenn man in einer großen Firma arbeitet und immer mal so ein paar Blätter Kopierpapier mit nach Hause mitgehen lässt. Weil dort sind ja uferlos kartonsweise Papier da und die paar Blätter, die ich da zu Hause brauche, die wandern da einfach mit raus. Und nannte das als Beispiel für Diebstahl. Und dann saßen wir anschließend in einem Ladertreffen, in einer Laderrunde zusammen und da bekannte einer von den Leitern und sagt, während du gepredigt hast, sind meine Gedanken irgendwie auf Wanderschaft gegangen und mir fiel ein, ey, ich habe gar kein Papier mehr zu Hause, muss mal wieder was von der Firma mitgehen lassen. Und in dem Moment sagst du das von vorne, das war, als ob mich der Blitz getroffen hat. Und da war er so schockiert, dass er das in allen erzählt hat. Da sagt er, stell dir vor, in dem Moment waren meine Gedanken auf Wanderschaft, was zu Hause so ist und dass ich wieder mal Druckerpapier brauche. Fällt mir jetzt gerade so ein. Überführende Predigt. Also wenn wir gestohlen haben, dann heißt das Gebet, Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich gestohlen habe. All das andere umfassende Werk der frommen Rede brauchen wir da nicht. Das kann ganz einfach sein. Manchmal, wenn wir auch Leute prinzipiell ihr Leben aufräumen, sagen wir oft, schreib dir auf, was dir für Sünden bewusst sind und dann beten wir die und nennen das vor dem Herrn. Also das ist eine sehr nüchterne Sache. Wir sollen Sünde bekennen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass der Herr uns die Schuld vergibt und dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das finden wir auch noch an einer anderen Stelle. Und zwar schauen wir in Jakobus 5. Jakobus 5 ist immer so bekannt aufgrund der Stelle, dass man die Ältesten rufen soll, wenn man krank ist. Lass uns mal nach Jakobus 5 beten. Das ganze Paket nach Jakobus 5 zu beten ist, dass die Ältesten gerufen werden, wenn jemand krank ist, dass sie den Kranken mit Öl salben und dass wir einander die Sünden bekennen. Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Aus dieser Schriftstelle können wir schließen, dass eine Folge von Sünde in unserem Leben körperliche Krankheit ist. Ich möchte vor dem Umkehrschluss warnen, dass jede Krankheit aufgrund von Sünde da sein muss. Das sagt Jesus ganz klar, wo sie auf diesen, mit seinen Jüngern, auf den, war der blind? Auf den Blinden treffen und die Jünger sagen, hat er oder seine Eltern gesündigt, dass er blind ist. Und Jesus sagt, keiner von allen hat gesündigt, der ist blind, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Also dieser Rückschluss ist verkehrt, aber ich bin überzeugt, eine mögliche Auswirkung, wenn wir Sünde in unserem Leben wachsen lassen. Ich meine nicht damit, wir haben einen Fehler gemacht, wir erschrecken und wir kehren um. Ich meine damit, dass wir genau wissen, hier tun wir Dinge, die sind Sünde und wir hören damit einfach nicht auf. Wir rechtfertigen das. Wir entschuldigen uns, andere tun viel schlimmere Sachen. Oder wir denken, das sieht ja keiner, das macht ja nichts. So etwas meine ich damit. Eine mögliche Auswirkung davon kann körperliche Krankheit sein. Deshalb wird sie hier im Zusammenhang mit dem Gebet für Kranke genannt. Und deshalb steht es direkt im Anschluss, dass einander Sünde bekannt werden soll. Die zerstörerische Kraft von Sünde ist in dem Moment gebannt oder wirkungslos, wo sie ans Licht kommt. Und deshalb sagt das Wort, dass wir sie einander bekennen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir uns demütigen. Es ist demütigend, einem anderen zu bekennen, was man getan hat. Und das hat Gott so festgelegt, weil er möchte, dass wir uns demütigen. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Und das ist wieder dieses Wenn, dann. Und dann steht, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Steht in engem Zusammenhang auch mit körperlicher Krankheit und Sünde, die wir in unserem Leben wachsen lassen, kann sich so auswirken, dass wir körperlich krank werden. Dann lasst uns schauen in Offenbarung. Kapitel 5 war es, ne? Welcher Vers war denn das? Genau. Wir lesen mal Offenbarung 5, ab Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Das Lamm Jesus. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Ich glaube, das meint ganz besonders die priesterlichen Gebete der Heiligen, dass wir in Priesterschaft füreinander sind und neben vielen anderen Dingen, dass einer unserer Aufgaben ist, priesterlich einzustehen, in den Riss zu treten für unsere Geschwister, wo wir sehen, dass Dinge nicht gut sind. Das sind die Gebete der Heiligen und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Zu dieser Stelle müssen wir noch eine andere dazu nehmen. Wo steht, dass das der Schuldbrief, der gegen uns stand, zerrissen ist? Kolosserbrief, ne? Genau, danke. Das ist Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Wir haben gerade gelesen in der Offenbarung, dass das Lamm würdig war, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Vor vielen, vielen Jahren, die damals mit dabei waren, können sich ganz sicher erinnern, wir waren mal in Bodelshausen in so einer Turnhalle. Wer war damals mit? Könnt ihr mal kurz euch melden? Es waren doch allerhand Leute. Ihr könnt euch sicher an die Predigt erinnern damals, wo es um dieses Thema ging, dass das Lamm würdig war, die Siegel zu öffnen. Das geht zurück ein Stück auf die Kultur, dass wenn ein Grundstück veräußert wurde, dann wurde das in so einer Schriftrolle besiegelt. Und die war auch innen und außen beschrieben. Und derjenige, der so eine Rolle geöffnet hat, hat sich mit dem Öffnen faktisch verpflichtet, die Schuld, die Eingetragene in dieser Rolle zu zahlen. Und hier steht, dass das Lamm würdig war, die Siegel der Rolle zu öffnen, wo die Schuld aufgeschrieben ist von uns Menschen. Und dass Jesus, indem er geschlachtet wurde, mit seinem Blut für Gott erkauft hat, aus jeder Sprache, jedem Stamm, für ihn, dass sie über der Erde herrschen. Selbe finden wir Apostelgeschichte 20, Vers 28, wo Paulus sagt zu den Ältesten aus Ephesus, habt Acht auf die ganzen Herde und auf euch selber und hütet die Herde, die Gott sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das sagt nochmal dasselbe. Und niemand im ganzen Universum wäre würdig oder fähig oder in der Lage gewesen, das Siegel dieser Rolle zu öffnen, außer Jesus. Und Jesus, das Lamm Gottes, hat dieses Siegel geöffnet und damit sich verpflichtet, die Schuld zu zahlen. Und das ist das, was Kolosser Kapitel 2, Vers 14 ausdrückt mit Schuldschein. Jesus hat den Schuldschein, der gegen uns stand, gelöscht, in den Satzungen bestehenden, der gegen uns war. Und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus hat den Schuldschein, der gegen uns stand, gelöscht. Er hat das Siegel geöffnet. Er war in der Lage, den Preis zu zahlen. Er war das vollkommene Opfer, ohne Schuld. Im Gegensatz zu den Priestern, die regelmäßig für die Schuld des Volkes opferten, zuerst für ihre eigene und dann für die des Volkes. Und laut Hebräerbrief musste das immer und immer wieder geschehen, weil am Ende nicht wirklich das Blut von Böcken und Stieren Schuld wegnehmen konnte, aber das Blut von Jesus kann das. Und nun sind wir erlöst vom Herrn Jesus und sein Blut hat unsere Schuld getilgt. Und dann sagt das Wort, dass wir nun diese Freiheit nicht missbrauchen sollen oder dürfen für das Fleisch. Wer kann mir helfen, wo das steht? Galater 5. Genau. Galater 5, Vers 13. Hier sagt Paulus, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Der Begriff Freiheit ist ja in unserer Gesellschaft und vom Geist dieser Welt sehr damit verbunden und geprägt. Freiheit bedeutet, ich kann machen, was ich will und keiner sagt mir irgendwas und niemand hat mir irgendwas zu bestimmen. Das ist ja so ganz kurz oder vordergründig oder verkürzt die Idee von Freiheit. Ich mache, was ich will und es gibt niemanden, der mir irgendwas zu sagen hätte. Das ist, denke ich, so, wenn du jetzt auf der Straße ein interviewst, was ist Freiheit, das wird so ungefähr, denke ich, die Idee sein. Nun müssen wir wissen, wenn das Wort Gottes das Wort Freiheit verwendet, meint es was total anderes. Das Wort Freiheit hier meint, dass wir eben dadurch, dass das Lamm würdig war, das Siegel dieser Rolle zu öffnen, des Schuldscheins, der gegen uns stand, sind wir jetzt frei von dieser Schuld. Wir sind frei von der Zukunft ewige Verdammnis. Das meint das Wort Freiheit. Und dann steht, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir sollen nun die Freiheit, die wir vom Herrn bekommen haben, nicht als Anlass gebrauchen, unser Fleisch gewähren zu lassen oder unsere Begierde. Gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Es gibt so eine Theologie, die ich für total unbiblisch halte, dass man sagt, wenn du einmal bekehrt bist, dann gehörst du Gott, dein Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens und wie du dann lebst, ist irrelevant. Einmal im Himmel notiert, passt. Und wenn du dann irgendwann stirbst oder Jesus wiederkommt, dann bist du gerettet. Das glaube ich nicht. Sonst hätte Jesus nicht so viel Warnungen ausgesprochen vor der Hölle. Und wenn er das genau studiert, dann gehen die Warnungen, die er ausspricht, ausschließlich an seine Jünger. Also wir gebrauchen die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch. Wir geben uns nicht dieser Lüge hin. Ich kann ja über mein Leben bestimmen. Und es ist meine Sache, was ich mir genehmige oder was nicht. Und ich möchte noch ein bisschen was sagen. Was sind so die Tricks unseres Feindes, wenn es um das Thema Sünde geht? Unser Feind wird im Wort Gottes der Verkläger der Brüder genannt. Und ich denke, das schließt auch die Schwestern mit ein. Also das ist sein Beruf, das ist seine Tätigkeit. Das ist, darin ist er ausgebildet, darin ist er Meister im Verklagen. Das ist das, was er tut rund um die Uhr. Er verklagt die Gläubigen. Es bedeutet, Versuchung kommt, wir sagen ja, und wir haben einen Feind, der weder fair ist, noch Mitleid hätte. Erst möchte er uns dieses Ja abbringen, und wenn er das geschafft hat, dann wird er das sofort umdrehen, und wenn wir gesündigt haben, uns diese Sünde vorhalten. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, und das ist ein Kardinalfehler. Wenn wir gesündigt haben, dürfen wir unseren Feind nicht zuhören, weil er uns sagt, jetzt hast du gesündigt, jetzt ist es zu spät. Das wird dir Gott nicht verzeihen, das war zu viel. Du willst Christ sein, du hast vielleicht den und den Dienst und du hast dir das jetzt erlaubt, du hast das getan, das war's. Brauchst du gar nicht mehr probieren, brauchst du gar nicht versuchen, du bist schlecht. Guck dich an. Vielleicht oder im besonderen Bereich, dort wo wir kämpfen und wo wir Mühe haben, schlechte, verkehrte Gewohnheiten zu überwinden. Und wir haben schon mehrfach das als Sünde bekannt. Gerade in dem Bereich ist es besonders gut, dir vor Augen zu halten, guck mal, das hast du schon zu oft bekannt und du hast es wieder gemacht. Seh doch einfach ein, dass du das nicht schaffst. Lass es sein. Der Feind möchte erreichen, dass die Sünde in uns Tod hervorbringt. Das ist sein Ziel. Und das geschieht aber nicht von heute auf morgen. Hierfür braucht es eine gewisse Zeit. Und je länger wir ihm zuhören und ihm glauben, dass es jetzt keinen Sinn mehr hat und dass wir es sowieso nicht schaffen, dass wir schlecht sind, umso mehr hat er Zeit, in unser Leben Tod zu bringen. Und diese Zeit braucht er. Unsere erste Reaktion, wenn wir gesündigt haben, und die Erkenntnis darüber, die geht einher mit Scham und da fühlen wir uns nicht gut. Und das ist völlig normal. Niemand von uns, der eine echte Überführung erlebt, wird gleichzeitig das Gefühl haben, Halleluja, Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich gesündigt habe. Das wird niemand von uns irgendwie können. Und das verlangt auch keiner. Der erste Weg, sobald wir überführt wurden, oh, das war jetzt echt daneben. Das gefällt Jesus nicht. Das zieht meine Mitmenschen in Mitleidenschaft. Das hat Folgen für mich selber. Der erste Weg muss immer zu Jesus sein. Immer. Wir müssen kategorisch entschieden damit aufhören, dass wenn wir gesündigt haben, Zeit zu verbringen, dem Feind weiter zuzuhören. Sondern wir müssen sofort, sofort zu Jesus kommen. In dem Fall hier mal ich mal ein Kreuz. Ich habe sonst immer so ein bisschen meine Mühe, wenn überall Kruzifixe hängen. Wir wurden versucht, wir haben ja gesagt, wir haben gesündigt. Und dann gibt es einen Moment, wo wir das registrieren, wo unser Gewissen anschlägt. Und dann ist der erste Weg hin zu Jesus. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Widerstände auf diesem Weg direkt hin zu Jesus, die da unser Feind aufbaut, ist Scham. Schreibt man das mit H? Danke. Es ist dann immer ein bisschen peinlich. Also so ist es richtig, ja? Okay. Na, ich war in der Orthographie nie so ganz vorne. Scham ist eines seiner Werkzeuge. Er will uns glauben machen, dass wir, wenn wir wiederholt gesündigt haben, damit nicht mehr zu Jesus können. Er will uns ein Bild von Gott vermitteln, der mit seiner Geduld am Ende wäre und da sagt, also Moment, das hast du 493 Mal bekannt. Nee, tut mir leid. Das war's. Zu spät. Er will uns so ein Bild von Gott vermitteln. Er will uns gerne einen Gott in dieser Situation deutlich machen, der von uns den Kanal voll hat. Und das sind Lügen, das sind lauter Lügen. Weil wir vorhin auch Schriftstellen gehört haben, dass es nicht so ist. Wir haben gesungen, wir haben Gnade um Gnade empfangen Und durch Gnade können wir herrschen. Also angenommen, wir merken uns überhaupt nichts von der Lehre heute. Bitte nur ein einziges Ding. Wenn du gesündigt hast, geh zu Jesus. Sinke nicht ab. Hör nicht länger dem Feind zu. Genehmige dir nicht in Bad im Selbstmitleid, sondern gehe sofort zu Jesus. Das ist ganz, ganz wichtig, damit hier der Schnitt kommt. Erlaub nicht, dass Sünde in deinem Leben wächst wie ein Baum. Du kannst ein kleines grünes Unkrautpflänzchen einfach rausziehen. Du kannst keine 100-jährige Eiche rausziehen. Das geht nicht mal so einfach. Um eine 100-jährige Eiche umzuhauen, braucht es dann mehr. Insofern ist spätestens hier, und wenn wir Jesus nachfolgen, ihn lieben, dann kommt vom Heiligen Geist Licht, dann kommt Warnung, dann kommt Überführung. Und in dem Moment, wo die haben, laufen wir zu Jesus. Und wir bekennen ihm Schuld. Und zwar so oft, wie wir gesündigt haben. Diese Stelle aus 1. Johannes, da steht ja kurz zuvor, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wir sind erlöst und der Herr hat für uns bezahlt und doch sündigen wir. Und das ist der Weg, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Wenn wir das lernen, wenn wir diesen Mechanismus durchschauen, dass der Feind uns festhalten will in dieser Phase des Gesündigthabens, dass der Feind uns gefangen halten will in Verdammnis, in schlecht über sich selber denken, in sich selber ablehnen, wenn wir das durchbrochen haben, wenn wir wissen, ich habe gesündigt, ich will das sofort bekennen, ich renne sofort zu meinem Jesus, ich lasse mich sofort waschen von seinem Blut, dann wächst die Gnade in unserem Leben und es wird in ein Maß wachsen, dass wir bestimmte Dinge endgültig überwinden. Das setzt einen Prozess in Gang, das ist so ein treppenförmiges Wachstum, stelle ich mir das immer vor, dass wir über Zeiträume hinweg aus bestimmten sündigen Gewohnheiten herauskommen und vollkommen frei werden. Unser Feind ist nicht dumm. Und wenn er das erkennt, dass wir ihm nicht mal zuhören, dass wir immer sofort zu Jesus laufen, dass wir sofort uns reinigen lassen, von ihm Vergebung empfangen, dann wird das Licht stärker in uns und die Gnade, und wir empfangen Kraft von ihm, Dinge endgültig zu überwinden. Und wenn der Feind das erkennt, dass er an einem bestimmten Bereich immer wieder scheitert, dann kommt ein Punkt, wo er an dem Bereich aufhört. Weil er ist nicht dumm und investiert nicht Zeit und Kraft in Bereichen, wo er weiß, dass es zu nichts führt. Die Lügen des Feindes müssen wir durchschauen und wir müssen schauen, was sagt denn das Wort, wenn wir gesündigt haben. Wir bekennen Sünde. Und es ist sinnvoll, voreinander Sünde zu bekennen. Vor dem Ehepartner, vor Geschwistern, vor Freunden. Das hilft uns, dass wir uns demütigen. Das hilft uns, dass wir einen stärkeren Schutz haben, wieder zu sündigen. Lassen wir nicht Sünde wachsen in unserem Leben, dass sie wird wie ein großer Baum und letzten Endes unseren geistlichen Tod hervorbringt. Also ich möchte einfach, dass wir ein Gewicht darauf sehen. Der Schwerpunkt ist, wie gehen wir mit Sünde um? Was tun wir mit Sünde? Und lasst uns damit so umgehen, wie es das Wort sagt. Und ich möchte, dass wir nochmal uns die Passage anschauen von König David, 2. Samuel, ne? Habe vor kurzem von jemand da so einen Lehrartikel kopiert bekommen, den habe ich auch gelesen. Und das fand ich hochinteressant. Da können wir einige Prinzipien erkennen. Unser König David. Das ist 2. Samuel 11. Also wir wissen aus dem Wort Gottes, dass der Herr David einen Mann nach seinem Herzen nennt. Ich glaube, dass David in Zeiten des Alten Bundes, zur Zeit des Alten Testaments, die stärkste und intensivste Beziehung zu Gott hatte, vielleicht neben Mose und Josua. Er Er war einer der Könige, der selber Gott gehört hat, obwohl sonst die Könige Propheten brauchten, um von Gott etwas zu erfahren. Er war ein gewaltiger Mann Gottes. Er hat alle Schlachten gewonnen, die er geschlagen hat. Und dann wissen wir, dass David gesündigt hat. Und das Neue Testament sagt ja auch, dass all das aufgeschrieben ist zu unserer Belehrung. Und deshalb ist es oft so, auch wenn wir in solchen Bereichen lesen wie Samuel oder Könige, dass es geht nicht nur darum, uns Geschichte mitzuteilen, sondern in den Geschichten sind geistliche Prinzipien verankert. Lass uns mal beginnen, 2. Samuel 11. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Da ging's schon los. Also in dem Lauartikel stand, dass das hier im Frühjahr war. Und es war eben zu der Zeit allgemein üblich, im Frühjahr in den Krieg zu ziehen. Es gibt, denke ich, manche Dinge, die wir nicht ganz so verstehen, aber so war es halt. Und es ging hier speziell gegen die Ammoniter. Die hatten mal ein anderes Volk gegen Israel aufgehetzt. Und es war jetzt einfach mal dran, mit den Ammonitern zu klären, dass das so nicht geht. Und interessant ist, dass normalerweise immer David mit seinem Herr in den Krieg gezogen ist. Das war seine Pflicht, seine Aufgabe. Und hier steht, er sandte seine Heerobersten und er blieb in Jerusalem. Der Beginn von diesem Fehltritt ist genau hier. Man kann das auch anders formulieren. Vernachlässigen unsere Verantwortung. Das ist die erste Phase. Wenn wir zuvor lesen, dann war immer David mit in der Schlacht bei seinen Männern an der Front. Und hier schickt er seine Leute aus und blieb in Jerusalem. Vernachlässigen unserer Verantwortung. Wenn wir in dem Bereich, wo wir Verantwortung haben, diese nicht wahrnehmen, ist das bereits der erste Schritt hin in Richtung zu verkehrten und sündigen Taten, die dann auch Konsequenzen haben. Und es geschah zur Abendzeit, dass David sich von seinem Lager erhob. Zur Abendzeit erhob er sich von seinem Lager. Zu Deutsch, da hat den ganzen Tag gepennt. Da war den ganzen Tag im Bett. Also, wie kann man denn als König, also er konnte es sich natürlich leisten, weil wer will dem König sagen, was er zu tun hat? Aber wenn man ein Reich regiert, kann man doch unmöglich Zeit haben, den ganzen Tag im Bett zu liegen. Das ist ein Wort, was wir nicht so gerne hören. Aber ich glaube, dass Faulheit ein Wegbereiter ist für Sünde. Oder wie mein Vater immer zu sagen pflegte, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das ist wirklich wahr. Üble und schlimme Dinge klopfen an unsere Tür, wenn wir Müßiggang haben. Und das ist etwas, was ich in meinem eigenen Leben beobachte. Sich sündigen Ideen oder Gedanken hinzugeben, ist oft in Phasen, wo es einem irgendwie so richtig gut geht. Wo alles mal irgendwie stimmt und alles schön ist. Das ist bei mir oft die Phase, wo irgendwie komische Gedanken auftauchen und komische Versuchungen irgendwie an die Tür klopfen. Wie kann denn das sein, dass der König eines Reiches, da seine Armee in den Krieg geschickt hat, den ganzen Tag im Bett liegt. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Also ich denke, dass das bei der Gelegenheit sinnvoll ist. Das ist ja auch, was wir in unserer Gesellschaft sehen und was immer extremer wird, dass Frauen sich auf eine Art und Weise kleiden, so dass es für Männer ein wirkliches Problem, eine echte Versuchung darstellt. Also der Schreiber von dem Artikel schrieb, warum muss die Frau im Hof baden, wenn woanders höhere Gebäude stehen, von wo aus man sie sehen kann? Hätte genauso gut drinnen baden können. Hat das irgendwo auch eine Warnung an die Frauen? sorgsam und überlegt zu wissen, wie wirkt das, wie kleide ich mich und ist meine Art, mich zu kleiden, eine Versuchung für Männer. Und David aber, also die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. David hat sich den zweiten Blick genehmigt. Der erste Blick, dafür kann niemand was, dass da auf die Frau fällt, oh, da badet eine Frau. Das kannst du vorher nicht wissen, wenn du nicht hingeguckt hast, dass sie dort badet. Also ist der erste Blick nicht sündig. Das Problem ist der zweite Blick. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, da geht es um die Lust der Augen. Und die Bibel sagt, dass die Augen das Fenster zur Seele ist. Und dass der Teufel viel in Sachen Versuchen und Begierden über unsere Augen arbeitet. Also, dass sie von sehr schönem Aussehen war, hat der David wahrscheinlich nicht nur im zweiten, sondern im dritten, vierten, fünften Blick in aller Ruhe festgestellt. Das ist der dritte Fehler. Ihr Lieben, genehmigen wir uns nicht mal den zweiten Blick. Das ist was, was ich für mich mal beschlossen habe und worum ich kämpfe. Der erste Blick, okay, wir fahren irgendwo lang, das ist ein Poster, du bezahlst an der Tankstelle. Der erste Blick, okay. Aber der zweite Blick, das ist bereits meine Verantwortung. Darüber kann ich entscheiden. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Also spätestens hier wäre Endstation gewesen. Er hat hingesandt und hat erfahren, das ist eine verheiratete Frau, ihr Mann heißt Uria. Eigentlich, nachdem wie David Gott kannte, wäre hier Schluss gewesen. Also hier gab es bereits schon, aufgrund dieser Information, hätte er hier abbrechen müssen und geht aber weiter, überfährt diese Warnung. Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Ich denke, dass sie mitgewirkt hat in dem Ganzen. Das Ganze klingt für mich nicht nach einer Vergewaltigung. Ich denke, das hat was mit dem Stolz bei ihr zu tun. Der König hat nach mir gesandt. Jetzt bin ich schon so. Meine Schönheit hat sogar den König des Landes beeindruckt. Und das hat an ihren Stolz appelliert und ich glaube, sie hat da mitgewirkt. Und dann steht, sie hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Also ihre Regel war gerade vorbei und deshalb war sie auch fruchtbar und bekam ein Kind. Also ich denke, es hat was mit dem Stolz auch auf ihrer Seite zu tun, dass der König auf sie aufmerksam geworden ist, dass er sie attraktiv findet, dass er nach ihr schicken lässt. Auch von ihr hätte ja den Boten gegenüber, die David geschickt hat, die Ansage kommen können. Bitte richte dem König aus, mein Mann heißt Uria und da ist an der Front und ich kann jetzt nicht ins Könighaus kommen, ich bin alleine. In dieser Phase, da gibt es so eine Argumentation, ja, was ist denn da dabei? Ich kann doch mal zum König gehen auf einen Kaffee. Also da kann doch niemand was dagegen haben. Das ist doch alles total harmlos, das sind doch alle erwachsene Menschen. Ja, am Ende kommt hier der Ehebruch und Mord. Das ist das, was David dann tat. Ungeheuerlich. Hat dann noch dafür gesorgt, dass der Uria an der Front umkommt. In einem Krieg, in dem er hätte eigentlich mitziehen müssen, was seine Verantwortung war. Und in dieser Phase ist es immer so erschreckend. Und wir denken manchmal, wie kann denn das passieren? Das ist mega krass. Aber lasst uns mal die Schritte vorher genau anschauen, die dazu führen. Und wir tun einfach gut daran, unsere Aufmerksamkeit auf diese Phasen richten. Wenn wir hier uns lernen zu schützen, wenn wir unserem Gewissen erlauben, uns zu diesen Dingen hin anzusprechen, wenn wir aufhören, unser Gewissen niederzuknüppeln, zum Schweigen zu bringen, wenn wir aufhören, uns selbst zu belügen, uns selbst Argumente zu geben, damit es alles irgendwie passt. Wenn wir in diesen Punkten aufmerksam werden, wird der Herr uns vor solchen Dingen bewahren. Und das Ganze, wenn wir hier aufmerksam sind, das beschreibt die Bibel mit dem Wort Heiligung. Wir haben ein Beispiel in diesem Bereich von Josef, wo auch eine Frau alles getan hat, um ihn ins Bett zu kriegen. Und er so weit geht, dass er sich losreißt und fortrennt. Wir kommen in Situationen, da hilft nur noch Rennen. Und das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Also hier sehen wir an diesem großen Mann Gottes, den der Herr so geliebt hat und der so den Herrn geliebt hat, vernachlässigen unsere Verantwortung, Müßiggang oder Faulheit, der zweite Blick auf die Bathseba, den Gedanken beim zweiten, dritten und vierten Blick einfach freien Lauf gelassen, sich in Gedanken erlaubt zu denken, was man eben denkt. Dann kommt dazu, dass Bathseba diesen Stolz hatte und da nicht klar war und irgendwie ihr das gelegen kam, sie sich vielleicht da aufgewertet fühlte, dass der König auf sie aufmerksam wurde, und das Ganze endete mit Ehebruch und Mord. Und dann sehen wir, wie dieser Mann Gottes, der solch einen gewaltigen Fehler gemacht hat, damit umgeht. Und das ist das, worum es uns heute geht. Dass der Herr einen Prophet hinschickt, den Nathan. Nathan sagte zu David, und er kommt zu ihm und sprach: Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge, der Arme aber hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu einem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten. Anhand dieses Gleichnisses bringt Nathan den David dazu, selber das Ganze zu bewerten. Und dann lesen wir Vers 13, da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David: So hat auch der Herr deine Sünden weggetan, du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Das war die Konsequenz aus dem Handeln, obwohl der Herr dem David vergeben hat. Also noch weiter zuvor, dass wir den Zusammenhang besser haben, sagt Nathan zu David: Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. Siehe, so spricht der Herr, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Und dann kehrt David davon um, aber es geschieht, wie der Prophet gesagt hat, dass das Kind starb. Und dann lesen wir Vers 21. Oder noch kurz zuvor: Es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu berichten, dass das Kind tot sei. Denn sie sagten sich: Siehe, als das Kind noch am Leben war, haben wir zu ihm geredet und er hat nicht auf unsere Stimme gehört. Wie könnten wir jetzt zu ihm sagen, das Kind ist tot, er würde Unheil anrichten? Und David sah, dass seine Knechte miteinander flüsterten. Da merkte David, dass das Kind tot war. Und David sagte seinen Knechten: Ist das Kind tot? Sie sagten: Es ist tot. Da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging in das Haus des Herrn und warf sich vor ihm nieder. Dann kam er in sein Haus zurück und verlangte zu essen, und man setzte ihm Brot vor und er aß. Da sagten die Knechte zu ihm, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen gefastet und geweint. Sobald aber das Kind gestorben war, bist du aufgestanden und hast gegessen. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. David reagierte auf das Ganze so, dass er Sünde beim Namen nannte und offen bekannte zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Das war verkehrt, das hätte ich niemals tun dürfen. Er hat nicht die Position eingenommen. Wer bist du? Ich bin König, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann mir die Frau nehmen, die ich will. Was hast du mir eigentlich zu erzählen? Er hat auch nicht die Strategie verfolgt, die Bathseba ist selber schuld, was muss sie da auch bauen? Das ist doch ihr Problem. Und die hat er schließlich auch mitgemacht und sie trifft er auch irgendwie schuld, sondern ganz kurz, ganz präzise, ich habe gesündigt. Und weil er Gott kannte und wusste, der Herr ist gnädig, waren ihm auch Hoffnungen, dass der Herr vielleicht das Kind am Leben lässt. Aber es ist gestorben und das soll uns eine Warnung sein, dass wenn wir Sünde wachsen lassen in unserem Leben, wird es Konsequenzen haben. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir in jedem Fall bewahrt werden vor den Konsequenzen. Wir müssen auseinanderhalten Konsequenzen von Sünde und Vergebung. Und wenn der Herr uns reinigt und uns vergibt von verkehrten Taten, verkehrten Handlungen, heißt das nicht automatisch, alle Folgen des Ganzen sind weg. Es kann sein, dass wir ein Leben lang mit Folgen von Sünde leben. Sünde ist so zerstörerisch. Es ist so, im übertragenen Sinne, auf unseren Körper gesehen, ist Sünde wie Krebs. Und lass uns das kurz überlegen. Stellen wir uns vor, wir sind beim Arzt, vielleicht routinemäßig zu einem Check oder wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und aufgrund irgendeines Tests stellt der Arzt fest, wir haben einen Tumor. Stellt euch vor, wie alleine diese Nachricht auf uns wirkt, wie wir geschockt sind, wie sowas erstmal niederdrückt, wie Gedanken losgehen, was wird das jetzt werden? Jetzt habe ich Krebs, jetzt sterbe ich daran. Das wird unser Leben maßgeblich beeinflussen, wenn wir zum Arzt gingen und würden so eine Information bekommen. Und wir hatten es auch gehabt vor einigen Monaten unserer Gemeinde, dass Krebs festgestellt wurde. Das ist ein Einschnitt, ein Paukenschlag im Leben. Und wir brauchen es, dass wir dasselbe Empfinden und Bewusstsein über Sünde in unserem Leben entwickeln. Weil Sünde ist wie Krebs. Und angenommen, wir bekommen diese Information. Wir werden doch alles tun, was der Arzt sagt. Wir werden uns in Behandlung begeben. Und all das, was heute auch medizinisch möglich ist, an Bekämpfung des Ganzen, an Bestrahlung, Chemotherapie und besondere Strategien. Wir gehen hin zu Experten, die wissen, wie geht man mit diesem Tumor um. Und wir werden doch einsteigen in einen Kampf gegen diesen Krebs. Lasst uns doch auch auf dem Gebiet von Sünde genauso ernst und kategorisch und rigoros gegen diesen Tumor vorgehen. Lasst uns doch genauso ernst nehmen, was derjenige, der Sünde behandeln kann, vorgeschrieben hat, was Jesus sagt, wie wir damit umgehen. Lasst uns doch in dem Bereich nicht so lässig bleiben. Wir würden niemals, wenn wir beim Arzt sitzen und der schon nicht genau weiß, wie er es uns beibringt und uns ganz vorsichtig versucht zu erklären, dass wir Krebs haben, dass wir einen Tumor haben, bösartig, medizinisch oder menschlich gesehen unheilbar. Wir würden doch niemals so reagieren, Tumor, das kann schon sein. Würde ich jetzt mal nicht ganz so große Wellen machen. Andere haben noch größere Tumore. Sehe ich nicht so krass. Macht euch mal alle keine Sorgen. Ist nicht so wild. Zum einen mag ich überhaupt nichts davon. Und also auf der Röntgenaufnahme, das mag ja sein. Aber ich mag ja gar nichts davon. Und von daher keine Panik. Und jetzt die vielen Termine, Untersuchungen, Gewebeprobe entnehmen zur Chemotherapie. Das ist ja derartig anstrengend alles. Nee, also lass mal gehen. Wird schon alles gut. Wer würde so reagieren auf eine Krebsdiagnose? Kein Mensch. Kein Mensch würde so reagieren. Kein Mensch würde dem Arzt auf die Schulter klopfen und sagen, mach mal halblang. Du machst doch so einen gestressten, ist alles cool. Niemand würde das tun. Aber mit Sünde gehen wir manchmal so um. Niemand würde es trösten, andere haben noch einen viel größeren Tumor. Und in Afrika, da gibt es noch ganz andere Krankheiten. Ich hoffe, dass das im Vergleich uns die Ernsthaftigkeit des Ganzen deutlich macht. Sünde ist eben ein ernstes Thema, so ernst, dass Gott es seinen Sohn hat kosten lassen, um uns da rauszuholen. Wäre das nicht so ernst, wäre es nicht so ein umfassendes und generelles Thema, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Also daran können wir sehen, welches Gewicht das Ganze hat. Deshalb lasst uns genauso allergisch und geschockt über Sünde sein in unserem Leben, wie wir es wären, würden wir erfahren vom Arzt, wir haben einen Tumor oder wir haben Krebs. Sünde ist geistlicher Krebs. Lassen wir das Ganze nicht dorthin wachsen, dass unser ganzer Körper, unser ganzes Gewebe, unser ganzes Leben krebsmäßig durchdrungen wird von diesem Gewächs Sünde, was den Tod hervorbringt. Wollen wir das genauso ernst sehen, strecken wir uns danach aus, dass wir genauso, wenn der Heilige Geist uns von etwas überführt, dass wir genauso ernst dagegen etwas unternehmen, dass wir damit umgehen. Seien wir nicht passiv und sind wir bereit, unsere Argumentationen, unsere eigene Sünde zu decken, aufzugeben. Dieses Verharmlosen, das ist doch nicht so schlimm, dieses sich rechtfertigen, dass andere schlimmere Dinge tun. Wir können nicht vor dem Angesicht Gottes über irgendjemand anders reden. Wenn wir vor Jesus stehen, dann reden wir nur über uns. Wenn wir vor Jesus stehen werden, reden wir nicht über unseren Ehepartner oder über unsere Kinder oder über unseren Opa, sondern nur über uns. Jesus wird uns anschauen und wir reden über uns. Wir brauchen dort gar nicht Argumente vorbringen, aber du kannst doch jetzt nicht so sein, weil da ist doch der und der und was die alles gemacht haben. Und die gute Botschaft ist, dass das Lamm würdig war, die Siegel dieser Rolle, dieses Buches zu öffnen, unseren Schuldbrief zu öffnen und damit die Verpflichtung einging, dafür zu bezahlen. Und das hat er getan mit seinem eigenen Leben. Und wir hatten das ja auch am Mittwoch, glaube ich, hat es auch jemand gelesen, aus dem Kolosserbrief. Das ist eine sehr leicht verständliche Auflistung, wie wir uns verhalten sollen. Also wir lesen zuerst Kolosser 1 ab 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Wenn dann. Er hat uns versöhnt durch seinen Tod, hat uns heilig und tadellos und unsträflich vor sich hingestellt, wenn wir im Glauben gegründet und fest bleiben und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums, das wir gehört haben. Das meint auch diese feste Gewissheit, ich werde meine Sünde zum Herrn bekennen und er wird mir vergeben. Wenn ich Sünde bekenne, der Herr vergibt mir sofort. Er wird keinen Augenblick zögern. Er wird uns keine Vorwürfe machen. Er wird uns nicht runtermachen. Er wird uns nicht kränken oder hart behandeln. Wenn wir unsere Schuld bekennen, er vergibt uns sofort. Er wird keine Minute, keine Sekunde warten. Manchmal haben wir so ein Bild, weil wir das vielleicht so erfahren haben von unseren leiblichen Eltern oder von Menschen, die in irgendeiner Weise Autorität in unserem Leben hatten. Da haben wir so ein Bild von Gott. Ja, wenn ich ihm die Schuld bekenne, dann gibt's erstmal ein paar rechts und links. Und dann muss ich erstmal ein paar Stunden oder Tage irgendwie mit mir selber klarkommen, bis er mich dann wieder empfängt. Wenn wir bekennen, er vergibt uns sofort. Und dann steht ein bisschen weiter hinten, Kapitel 3, Vers 5. Und das ist ja geschrieben an Kinder Gottes wie wir. Menschen, die erlöst sind, die Jesus kennen und ihm nachfolgen. Kapitel 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, was da Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Also nochmal untermauert, das ist an Menschen geschrieben, die mit Christus auferweckt wurden. Sinnt auf das, was droben ist. Nicht auf das Sinnen wie beim David, wo Müßiggang und Faulheit und Verantwortungslosigkeit dem Vorschub leisten. Sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und dann Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Das ist ja nur eine von vielen, vielen Stellen und es ist mir total unverständlich, dass auch immer mehr in christlichen Kreisen argumentiert wird, dass man das nicht so eng sehen kann und dass das heute irgendwie anders ist und ja, wenn da irgendwie mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann das besser ist, dann kann man das irgendwie auch, da kann Gott ja auch was Gutes draus wachsen lassen. Ich kann nicht nachvollziehen, woher diese Argumentation kommt, wenn hier im Wort steht, wir sollen diese Dinge tun und wir reden hier von Unzucht und Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht. Und das Wort hier sehr klar sagt und das auch an vielen, vielen anderen Stellen auch, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darauf können wir uns fest verlassen, dass um dieser Dinge willen der Zorn Gottes kommt. Und wenn wir dem Zorn Gottes entgehen wollen, bedeutet das, dass wir solche Schuld bekennen, der Herr uns davon reinigt und wir umkehren von bösen Wegen. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, noch eine Aufforderung, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also wir haben die Rubrik, die zu töten ist. Ich glaube, der Matthias hatte das am Mittwoch gesagt, dass wir diese Dinge töten müssen. Das meint, dass wir uns selbst kreuzigen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Wenn wir merken, solche Dinge sind in unserem Herzen, solche Dinge sind in unserem Leben, nehmen wir das Kreuz auf uns. Wir bringen diese Dinge um, wir töten diese Dinge. Das ganze Töten fängt damit an, dass wir es als unseren Feind erklären müssen. Wir können nicht unsere Freunde töten, wir können nur Feinde töten. Wir müssen als ersten Schritt, wenn wir Dinge in unserem Leben töten wollen, sie als unseren Feind erkennen und auch so bezeichnen. Solange wir noch mit Sünde, mit Unzucht, mit Unreinheit Freundschaft haben, werden wir nicht darüber herrschen, werden wir das nicht besiegen. Also da gibt es eine Kategorie, die ist zu töten und dann gibt es eine Kategorie, die ist abzulegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Und dann gibt es, Vers 12, etwas anzuziehen. Und das ist dieser fortdauernde Prozess, in dem wir leben und in dem der Herr Jesus uns voranbringt. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann gilt es, das Band der Liebe über das alles anzuziehen. Das ist im Detail beschriebene Nachfolge und in diesem Prozess bringt uns der Herr voran und der Heilige Geist ist unser Helfer in diesen Dingen, offenbart uns, wo in unseren Herzen finstere und böse Dinge wohnen und will, dass wir sie vor ihm ans Licht bringen, er uns davon reinigt. Er will, dass wir Unreinheit, Unzucht, böse Begierden als unseren Feind erkennen und ihn als Feind behandeln. Und der Heilige Geist ist mit uns in diesen Dingen. Er wird uns dabei unterstützen. Die Kraft, die Energie dazu kommt von ihm. Das ist der Weg der Heiligung. Und dann haben wir nicht zufällig in Vers 16 stehen, das Wort des Christus wohne reichlich in uns, weil es einen engen Zusammenhang gibt zwischen unserer Wahrnehmung und dem Umgang mit dem Wort. Wenn wir wenig Umgang mit dem Wort haben, verändert sich unsere Wahrnehmungen der Tatsachen. Im Extremen haben wir gar keinen Umgang mit dem Wort, dann haben wir eine total verlogene Wahrnehmung. Das kann richtig extrem werden, dass man selbst über Situationen eine Vorstellung, eine Wahrnehmung, eine Idee hat, wo alle anderen Beteiligten sagen, das ist völlig anders, du bist total im Irrtum. Und das hat etwas damit zu tun, dass dann das Wort eben nicht reich in uns wohnt. Weil das Wort ist es, was diese Arbeit in uns voranbringt. Das Wort tut in uns diese Trennung von Mark und Bein, Seele und Geist. Das Wort ist der Richter unserer Gedanken und Gesinnung unseres Herzens. Und deshalb spricht die Bibel auch von diesem Wasserbad im Wort. Deshalb soll das Wort des Christus reichlich wohnen. Das Wort in uns wohnen meint nicht, wir sammeln Informationen auf. Es meint nicht die Art und Weise, wie ein Theologieprofessor, der nichts glaubt, mit der Schrift umgeht. Das meint es nicht. Sondern das Wort in uns wohnen, das hat etwas damit zu tun, dass wir das Wort als das Maß der Dinge anerkannt haben und uns dem Wort unterworfen haben. Und damit kann das Wort seine Arbeit in uns tun. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Also wir müssen uns nicht auf die Suche begeben und unser Leben absuchen nach Sünde oder bußender Dinge, die den Herrn vielleicht nicht gefallen, sondern wir haben lediglich die Pflicht, dort, wo der Heilige Geist den Finger drauf tippt, dort, wo er uns überführt, dort, wo wir genau wissen, das haut eigentlich nicht hin, an der Stelle so zu reagieren, wie es das Wort sagt. Das ist unsere Pflicht, dass wir das bekennen, dass wir uns da Hilfe suchen, wenn wir merken, wir kommen über Jahre aus bestimmten Abhängigkeiten oder Süchten nicht heraus. Weil in dieser Phase, wo Sünde zum Tod wird, hier auf diesem Weg haben wir die Süchte, Gebundenheiten, Abhängigkeiten. Suchen wir uns Hilfe. Und wenn wir Schuld bekennen, kommt die Kraft Gottes neu in unser Leben. Wir können gewiss sein, dass Jesus uns nicht fortschickt, auch wenn wir das schon mehrmals bekannt haben. Wir können gewiss sein, dass er uns vergibt, weil es das Wort sagt. Wir können gewiss sein, dass er uns den 150.000. Neustart erlaubt und gibt. Der Herr ist gut. Wir haben einen gnädigen Gott. Aber wir müssen in dieser Richtung eben aktiv sein. Wenn wir gar nichts tun, dann werden wir aus finsteren, verkehrten Dingen nicht rauskommen. Und nehmen wir uns das als eine Warnung mit, wo bei König David schon der Fehler begann. Obwohl er an die Spitze seines Heeres gehört hätte und das sein Platz gewesen wäre, blieb er zu Hause. Dieses Nicht-Wahrnehmen der Verantwortung. In dem Bereich, wo Gott mich hingestellt hat, passiv oder faul sein, abwarten, andere entscheiden lassen, nicht vorankommen, selber sich dem entziehen, sich Gedanken machen zu müssen, Dinge vorwärts bringen zu müssen, sich diesen Dingen gegenüber verweigern, faul sein, das ist der Beginn von verkehrten Taten. Hier fängt es an. Schätze ich so sehr an der Lehre von Dirk Prinz, dass das Wort Disziplin im Leben eines Gläubigen eine große Rolle spielen soll. Disziplin ist der Schlüssel, dass wir nicht auf diese Dinge hereinfallen. Herr Jesus, ich will dir danken dafür, heute neu, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du das Lamm Gottes bist, dass du würdig warst, die Siegel dieses Buches zu öffnen. Herr Jesus, ohne dich wären wir verloren. Wir wüssten nicht wohin mit unserer Schuld, mit unserer Verdorbenheit, mit unseren finsteren und bösen Motiven, mit unseren verdorbenen Herzen. Ohne dich, Herr, wären wir verloren. Wir danken dir, Jesus, dass du das Lamm bist, dass du gehorsam warst, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Wir danken dir, dass dein Blut geflossen ist, was besser redet als das Blut von Abel. Wir danken dir für die Kraft in deinem Blut. Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht Blitze auf uns regnen lässt, wenn wir gesündigt haben. Dass du nicht an den Punkt kommst zu sagen, jetzt ist Schluss, von dir will ich es nicht mehr wissen. Meine Geduld ist zu Ende, das war's. Ich danke dir, Herr, dass du das nicht sagst. Dass wir kommen können mit jeder Art von Schuld und Vergehen. Wir danken dir, Jesus, dass du uns lieb hast und dass du uns erwählt hast vor Grundsteinlegung der Welt. Herr Jesus, wir legen uns fest vor dir heute. Wir wollen über Sünde lernen zu erschrecken. Wir wollen es als so einen Schock empfinden, als würden wir erfahren, wir hätten Krebs. Herr, wir wollen Sünde in unserem Leben genauso ernst nehmen, wie wir es ernst nehmen würden, wenn wir erfahren würden, wir hätten einen Tumor. Herr, wir wenden uns heute ab, den Strategien des Feindes der Wahrheit zu folgen, dass das alles harmlos ist. Und wir sind doch alle nur Menschen und wir haben eben so unsere Bedürfnisse. Und das ist halt bei jedem ein bisschen anders. Heiliger Geist, helf uns, dass wir solche Strategien durchschauen, dass wir diese listigen Strategien des Feindes durchblicken können. Wir wissen aus deinem Wort, sein Ziel ist es, uns umzubringen. Du sagst es in deinem Wort, er ist ein Dieb und ein Mörder von Anfang an. Ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und dass du, Jesus, für uns zur Sünde geworden bist, damit wir deine Gerechtigkeit anziehen dürfen. Herr, wir wollen uns festlegen gemäß deines Wortes. Wir wollen nicht diese Freiheit, in der du uns hineingeboren hast, als Anlass nehmen für unser Fleisch. Ich bitte dich, Heiliger Geist, wirke du weiter bei jedem von uns. Überführe uns. Lass uns geschockt sein über Sünde. Lerne uns, Sünde zu hassen. Helf uns, Heiliger Geist, dass wir Dinge in unserem Leben, die verkehrt sind, als unsere Feinde behandeln. Herr, wir wollen uns festlegen heute, dass wir freundschaftliche Bündnisse mit unseren eigentlichen Feinden, dass wir die kündigen. Wir wollen auch nicht mehr uns da irgendwie dieser Niederlage hingeben, das ist halt bei mir so. Jesus, in deinem Blut ist Kraft. Du bist gekommen und du kannst uns von allem und von jedem Ding vollkommen freisetzen. Helf uns dabei, Heiliger Geist. Wir wollen das lernen. Wir brauchen deine Unterstützung. Wir brauchen deine Inspiration. Wir brauchen das, dass dein Wort so in uns wirkt, dass es dieses Wasserbad ist, dass es in uns wohnt, dass wir diesen Spiegel haben deines Wortes, dass es in uns trennt, was nicht zusammengehört, dass es in uns, dass dieser Richter der Gedanken ist. Dein Wort ist lebendig, es ist übernatürlich. Heiliger Geist, bitte gib uns Mut, gib uns Kühnheit, dass wir Scham überwinden können, dass wir nicht aufgrund dessen, dass wir uns schämen, weiter Dinge im Dunkeln lassen, und die damit weiter wachsen und damit auch die Zerstörung zunimmt. Herr, wir erklären solche Gedanken als Lüge. Wenn ich das irgendjemand sage, dann bin ich unten durch. Das darf auf keinen Fall jemand erfahren. Dann dann gucken alle auf mich, dann finden mich alle irgendwie daneben. Das ist eine Lüge. Ich muss daran denken, als sie diese Hure zu dir brachten und dir sagten, wie jetzt mit dieser Frau zu verfahren ist, und du, Jesus, sagtest, wer ohne Sünde ist, werf den ersten Stein. Und du am Ende mit dieser Frau alleine standest. Und deine Ansage war, geh hin und sündige nicht mehr. Ich danke dir, Jesus. So bist du. Du hast nicht die Pharisäer angeleitet, die Frau fachmännisch zu steinigen. Aber dein Wort ist, Herr, sündige nicht mehr. Und Herr, wir vertrauen auf deinen guten Heiligen Geist. Wir vertrauen auf dich, Heiliger Geist, dass du uns darin unterstützt und voranbringst. Danken dir, dass du in uns wohnst und dass du uns Kraft schenkst, dass wir zu Versuchung und Begierden Nein sagen können. Wir danken dir, Vater, dass deine ganze Motivation ist, uns vor den verheerenden Konsequenzen von Sünde zu bewahren. Es ist deine Motivation, uns zu schützen, uns davor zu bewahren, Schiffbruch zu erleiden. Weil du willst, dass wir im Segen leben. Du willst, dass es uns gut geht. Das bitte ich dich, Heiliger Geist, lass uns so erschrecken und Sünde so ernst nehmen, wie wenn wir erfahren würden, wir hätten Krebs. Lass uns Sünde als diesen geistlichen Krebs sehen, Herr. Danke, Jesus. Amen.
Als ich heute Morgen die Bibel gelesen habe, habe ich einiges gelesen, wo ich den Eindruck hatte, dass es nicht nur mir gilt, sondern dass es für uns alle ist. Und das würde ich gern noch anfügen wollen. Ich habe gelesen im Hesekiel 32, wie Gott die Völker straft, die Herrscher straft, den Pharao zum Beispiel von Ägypten und die Assyrer über ihr Tun, über ihren Stolz, über ihre Gottlosigkeit. Und dann geht es weiter in Hesekiel 33. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, rede zu den Kindern deines Volkes. Also es geht jetzt um das Volk Israel, es geht um seine Kinder. Und sage ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe, so nimmt das Volk des Landes einen Mann aus seiner Mitte und bestimme ihn zu seinem Wächter. Wenn nun dieser das Schwert über sein Land kommen sieht, so stößt er ins Schofahorn und warnt das Volk. Wenn dann jemand den Schall des Schofahorns hört und sich nicht warnen lässt oder sich nicht warnen lassen will und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so kommt sein Blut auf seinen Kopf. Denn da er den Schall des Schofahorns hört, sich aber nicht warnen ließ, so sei sein Blut auf ihm. Hätte er sich warnen lassen, so hätte er seine Seele gerettet. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht ins Schofahorn stößt und das Volk nicht gewarnt wird und das Schwert kommt und einen von ihnen wegrafft, so wird derjenige zwar um seiner Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Nun habe ich dich, o Menschensohn, für das Haus Israels zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du sollst gewisslich sterben, und du sagst es ihm nicht, um dem Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt, und er von seinem Weg nicht umkehren will, so wird er um seiner Sünde willen sterben, du aber hast deine Seele gerettet. Du nun, Menschensohn, sprich zu dem Haus Israels, so redet ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden liegen auf uns, dass wir darunter verschmachten. Wie können wir leben? Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Und du, Menschensohn, sprich zu den Kindern deines Volkes. Den Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten an dem Tag, da er sich versündigt, und den Gottlosen wird seine Gottlosigkeit nicht zu Fall bringen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt. So wenig wie den Gerechten seine Gerechtigkeit am Leben erhalten wird an dem Tag, da er sündigt. Wenn ich von dem Gerechten sage, er soll gewisslich leben, und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Unrecht, so soll nicht mehr an all seine gerechten Taten gedacht werden, sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, soll er sterben. Und wenn ich zu dem Gottlosen sage, du sollst gewisslich sterben, und er kehrt um von seinen Sünden und übt Recht und Gerechtigkeit, so dass der Gottlose das Pfand wiedergibt, den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er gewisslich leben und nicht sterben. Auch soll bei ihm nicht mehr an all seine Sünden gedacht werden, die er getan hat. Er hat Recht und Gerechtigkeit geübt, er soll gewisslich leben. Dennoch sagen die Kinder deines Volkes, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Dabei ist es doch ihr Weg, der nicht richtig ist. Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. Wenn aber der Gottlose sich von seiner Gottlosigkeit abkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er deswegen leben. Da er aber sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig, so will ich jeden von euch nach seinen Wegen richten, Haus Israel. Ich bin ganz schön erschrocken, als ich das gelesen habe heute früh, war mir irgendwie nicht ganz sicher, ob das wirklich für uns ist, was Gott seinem Volk Israel sagt. Aber ich glaube, dass es wirklich das Wort Gottes an uns ist, dass wir hören sollen, wenn er uns warnen möchte. Und ich hatte so den Eindruck, dass das, was der Axel heute gelehrt hat, dass das Schofahorn war, das ertönt ist über uns. Gewisserweise denke ich, das sind unsere Ältesten wie unsere Wächter, die uns warnen. Wenn sie erkennen, dass Dinge nicht in Ordnung sind, wenn Dinge falsch liegen. Und ich glaube, dass heute das Horn ertönt ist und dass es an uns ist, heute darauf zu reagieren. Ich habe noch ein paar Verse aus dem Neuen Testament, weil ich mir dann nicht ganz sicher war, Altes Testament, Gott hat seinen Sohn Jesus dazu hingegeben, um für Schuld und Sünde zu sterben. Wie ist es dann mit uns? Ist es dann überhaupt so schlimm, wenn wir sündigen? Wir haben heute viele Bibelstellen gehört, wie falsch das ist und wie wir davon umkehren sollen. Und ich möchte nur noch mal 2, 3 Verse lesen aus Römer 6, dass es darum geht, dass wir, wenn wir getauft sind, mit Jesus gestorben sind, mit Jesus begraben und auferstanden sind, dass wir ein neues Leben führen. Und da heißt es dann ab Vers 12, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihn zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also wem das irgendwie angesprochen hat heute, ich möchte uns allen Mut machen, sich davon ansprechen zu lassen. Das Horn zu hören und darauf zu reagieren und Sünde aus unserem Leben wegzutun und sie zu hassen, so wie Gott sie hasst.